So, da sind wir jetzt wieder und machen Fortsetzung von unserem Seminar über die erfolgreiche Leiterschaft. Wir sind stehen geblieben bei diesem wichtigen Thema Umgang oder richtiger Umgang mit Ehre. Und ich möchte noch ein bisschen anfügen da, bevor wir dann zum nächsten Punkt weitergehen. Die Gefahr, die sich ergibt für unseren Dienst, besteht darin, dass wir Ehre suchen von Menschen. Und das mag vielleicht in unseren Augen eine kleine, harmlose, unwichtige Angelegenheit sein. Aber es berührt wirklich das Zentrum unseres Dienstes. Derjenige, der sich engagiert im Reiche Gottes, um Ehre, Lob und Anerkennung von Menschen zu holen, ist grundsätzlich derjenige, der nicht glaubensfähig ist, der nicht aus Gnade lebt und der fallen wird. Früher oder später wird es eine solche Enttäuschung geben, die er nicht mehr im Glauben bewältigen kann, und er wird tief fallen. Und darum haben wir diese vielfältigen Warnungen im Worte Gottes für jeden Christen, aber besonders auch für die Leiter. Und wer Gott wirklich glaubt, macht sich von ihm abhängig und kann darauf warten, dass der Herr uns zu Ehren bringt. Johannes 12,26. Wer mir dienen wird, sagt Jesus, den wird mein Vater ehren. Und wir sollen wirklich alle unsere Werke, alle unsere Worte, alles soll im Namen Jesu geschehen. Kolosser 3,22. Und nicht um Menschen zu gefallen. Und dann können wir wissen, alle unsere Taten mit der richtigen Motivation werden eine Belohnung finden. Und der Zeitpunkt kommt, wo Gott uns ehren wird. Und wir verzichten auf fleischliche Selbsthilfemaßnahmen. Sprüche 22,4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Das ist, was wir wollen, und das ist auch, was Gott will. Und wir müssen weise sein, den biblischen Weg zu diesen Schätzen zu gehen. Sprüche 13,18, noch eine schöne Stelle. Wer Zurechtweisung beachtet, wird geehrt werden. Was dieser wichtige Punkt dann mit unserem Aufstieg zu tun hat, darüber werden wir dann später noch mehr hören. Wenn ich dann auch über verkehrte Dienste etwas sagen will. Zu dem richtigen Umgang mit Ehre gehört auch, dass wir uns nicht vergreifen an der Ehre des Herrn, die dem Herrn gebührt. Die größte Gefahr für uns besteht dann, wenn wir einen geistlichen Sieg errungen haben. Wenn wir Aufgaben übernehmen sollen, die Gott uns gibt, dann werden das immer wieder auch Aufgaben sein, von denen wir genau wissen, die sind zu groß für uns, wir können unmöglich das schaffen alleine. Und wir wissen, wir brauchen die Hilfe des Herrn und wir sind wirklich klein vor Gott und wir suchen seine Hilfe. Aber die große Gefahr der Versuchung kommt nach dem großen Sieg. Gott war mit dir, Gott hat dich gesegnet, sagen wir im Heilungsdienst, oder du hast irgendwas gut gemacht im Reich Gottes, geleitet, gepredigt. Danach kommt die Situation der Versuchung. Wie gehen wir jetzt mit der Ehre um? Wie buchen wir unseren Erfolg? Missbrauchen wir den Erfolg, den Gott uns gegeben hat, um uns herauszustellen, um uns zu sonnen, um uns Ehre zuteil werden zu lassen? Oder sind wir wirklich an dieser Stelle total klar und wahrhaftig und geben Gott die Ehre für das, was er getan hat? Und dieses Verhalten wird darüber entscheiden, ob wir wachsen im Glauben oder nicht. Bitte schlag da mal Lukas Kapitel 17 auf. Und hier bringt Jesus ein Gleichnis oder eine kleine Geschichte, um uns diesen Punkt zu illustrieren. In Vers 5 sehen wir, dass die Jünger zum Herrn kommen: Herr, mehre uns den Glauben. Was für ein schönes und gutes Gebet. Ich will mehr Glauben lernen, ich will glaubensfähiger werden. Für größere Segnungen glauben können. Nun, zunächst einmal macht der Herr klar, es kommt gar nicht auf die Menge unseres Glaubens an, sondern auf die Qualität. Überhaupt ist es immer ziemlich problematisch, wenn wir zu sehr uns mit unserem Glauben beschäftigen. Ja, wenn du deinen Glauben suchst, dann wirst du manchmal lange suchen. Ja? Wir suchen nicht unseren Glauben, wir suchen den Herrn. Und er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und schauen wir auf Jesus, dann bekommen wir Glauben. Aber schauen wir auf unseren Glauben, dann verlieren wir ihn. Und Jesus sagt, kümmert euch um die richtige Qualität zunächst einmal. Aber dann geht er doch weiter und bringt halt diese kleine Geschichte hier. Von Vers 7 an redet er über diesen Sklaven dort, der für seinen Herrn arbeitet, und dann kommt er nach Hause und dann sagt er, wird der Herr dann zu ihm sagen, so, jetzt hast du gearbeitet, leg dich hin und iss etwas? Vers 8, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Ein ganz merkwürdiges Gleichnis. Und jetzt kommt die Anwendung für uns. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was für eine merkwürdige Anweisung. Sagt nicht an anderen Stellen das Wort Gottes, dass wir wertvoll sind und dass wir wichtig sind für Gott? Und dass wir aus dieser verkehrten religiösen Selbsterniedrigung endlich einmal herauskommen sollen? Und hier nun eine solch merkwürdige Anweisung. Und die hat etwas damit zu tun, dass unser Glaube vermehrt wird. Zunächst einmal geht es hier um das Verhalten des Sklaven. Mit keinem Wort ist gesagt, dass der Sklavenherr so ist wie unser Herr im Himmel. Wenn wir von einem großen Sieg nach Hause kommen, dann sind wir in Gefahr, diesen Sieg auf unser Konto zu buchen. Vorher waren wir ganz klein und waren schwach und haben gefleht: Oh Gott, sei mit mir. Ich kann das nicht alleine tun, verlass mich nicht. Lass deine Gnade mit mir sein. Aber hinterher sind wir in der Gefahr, uns zu überheben. Und dann sollen wir so sprechen, wie das hier beschrieben ist. Wir sollen nach Hause kommen und nicht an uns denken, sondern wir sollen dem Herrn zu essen bereiten. Was ist die Speise, die wir bereiten? Lob. Die Frucht unserer Lippen. Hebräer 13. Das ist das Lob, wo wir seinen Namen bekennen. Und wir sollen dann mit dieser Art von Bekenntnis hier uns auf den Boden der Tatsachen halten. Wir sollen sagen, das, was ich getan habe, ist nichts anderes als das, was mir befohlen wurde. Der Herr hat gesagt, treibt Dämonen aus, heilt die Kranken, verkündigt das Wort. Wenn wir das gemacht haben, dann haben wir nichts anderes getan, als das, was uns befohlen wurde. Und wir sollen dann sagen, wir sind unnütze, unbrauchbare Sklaven. Und das bedeutet, wir erklären damit, dass wir aus uns heraus nicht fähig waren, solche Taten zu tun. Wir sagen, Herr, der Grund, dass das funktioniert hat, der Grund, dass es eine starke Predigt war oder ein gelungener Hauskreisabend oder die Dämonen sich wirklich biblisch verhalten haben, der Grund ist, dass du mit deinem Heiligen Geist mit mir warst. Wäre das nicht gewesen, wäre ich eine totale Niete gewesen. Ohne dich kann ich nichts tun. Und dass es funktioniert hat, ist, weil du mit mir warst. Und das, was ich getan habe, hätte jeder andere meiner Brüder und Schwestern auch tun können. Jeder andere hätte den gleichen Segen, die gleiche Salbung gehabt, du wärst mit ihm, mit ihr gewesen und es wäre dasselbe gewesen. Ich bin nichts Besonderes. Verstehst du? Das hat nichts mit einer krankhaften religiösen Selbsterniedrigung zu tun. Im Rahmen unseres Dienstes vor Gott demütigen wir uns und halten uns auf den Tatsachen. Und so bewahren wir uns vor der Gefahr, uns zu erheben und auf unser Konto zu buchen. Sprich, wir bleiben in der Wahrheit und wir bleiben glaubensfähig und das Maß des Glaubens wird wachsen. Ein ganz wunderbares und wichtiges, ein wichtige Schriftstelle, die eine große Bedeutung hat für jeden, der geistig nach vorne will. Ich hatte mal eine Situation, wo ein schöner, starker Gottesdienst gewesen ist. Und es war wirklich eine Salbung auf dem Wort, jedenfalls hatte ich das so empfunden. Und ich hatte da so die Gewohnheit damals, da war ich noch Jugendgruppenleiter, dann nach dem Gottesdienst dann in der Pizzeria zu sitzen. Und ich hatte noch Dinge zu tun hier und die anderen waren alle schon vorgegangen. Und ich habe mich beeilt, alles schnell fertig zu machen und eilte dann raus und schloss die Tür ab von der Gemeinde. Und als ich die 3 Stufen runtergehen wollte, auf einmal sprach der Heilige Geist in meinem Herzen und fragte mich eine kleine harmlose Frage. Und er sagte: Hartwig, warum beeilst du dich eigentlich so? Und in einem Augenblick, ich wusste sofort, warum ich mich so beeile. Weil ich es nicht erwarten konnte, schnell bei meinen Freunden in der Pizzeria zu sein. Und aus ihrem Munde noch einmal zu hören, was für eine gewaltige, gesalbte, mächtige Botschaft das gewesen ist. Und wenn sie nicht von alleine auf diese gute Idee kommen würden, mir so etwas zu sagen, dann würde ich mit Geschick das Gespräch lenken und das irgendwie veranlassen, dass sie doch so etwas sagen würden. Und der Heilige Geist hat mich voll erwischt. Und ich habe das so klar wie nie zuvor gesehen, was da für fleischliche Gelüste sind. Und der Heilige Geist fing dann an, durch viele, viele Schriftstellen in der nächsten Zeit dann mir diese Dinge klarzumachen, wie wichtig dieser Punkt ist, wenn wir aufsteigen wollen. Wenn wir uns an der Ehre Gottes vergreifen, dann geraten wir ganz, ganz bald in Probleme. Und wenn wir so tun, dass das einfach Bestandteil eben unserer Kraft und unserer Persönlichkeit wäre, dann sind wir nicht in der Wahrheit. Und der Heilige Geist wird nicht mehr lange mitmachen. Und deswegen ruft der Heilige Geist uns hier zu einer großen Wahrhaftigkeit und Klarheit. Wenn wir geschickt sind, werden das die Menschen in unserer Umgebung kaum merken, dass wir an der Stelle mogeln. Aber Gott sieht das Herz an. Und er schaut in diese Situationen hinein. Und dort müssen wir Treue beweisen. Und dort möchte er sehen, dass wir total sauber sind. Und wenn wir uns dort bewähren, im Umgang mit der Ehre Gottes, dann wird er uns befördern und uns zu Ehren bringen. Weil das bedeutet Demut und Furcht des Herrn. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn oder die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. So viel also noch zu diesem Punkt Umgang mit Ehre. Der nächste Punkt ist ganz eng damit verbunden, eigentlich eine Erweiterung. In meiner Nummerierung bin ich jetzt bei 1e. Das ganze Seminar hat eigentlich 4 Punkte, aber ich sehe keine Chance, auch nur Punkt 3 anzuschneiden. Betet und glaubt, dass wir Punkt 2 heute noch schaffen. 1e, Integrität des Leiters. Durch die Beziehung mit dem Heiligen Geist und durch die Ernährung und Korrektur durch das Wort Gottes lernen wir uns lieben zu lassen, Liebe zu nehmen. Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Was gar nicht so einfach ist. In seiner Liebe zu bleiben. So schnell, wenn es uns gut geht, flattern wir davon. Und durch die Erfahrung der Liebe Gottes werden wir instand versetzt, Gottes Standard zu erfüllen. Nicht durch Willenskraft oder durch moralische Anstrengung, sondern durch die Liebe Gottes können wir diesen Standard von Heiligkeit und Reinheit und Integrität halten. Wir brauchen die Kraft Gottes, um Gott wirklich dort zu gefallen. Niemand kann so etwas aus sich selbst heraus tun. Und wir genießen durch die Liebe Gottes auch diese Gewissheit, Gott ist mit mir und er wird mir helfen. Und weil ich weiß, er wird mir helfen, deswegen kann ich mir etwas erlauben, was sich sonst niemand erlauben wird. Ich erlaube mir, darauf zu verzichten, mir selber zu helfen. Und das bedeutet Glaube, der Verzicht auf die Selbsthilfe. Und es gibt eine Fülle von Methoden, die die Welt kennt und praktiziert und gutheißt, die nichts sind für den geistlichen Leiter, der Gott gefallen will. Und all diese Methoden sind eben ein Ausdruck von sich selber zu helfen. Zum Beispiel Übertreibung. Angeben. Mehr hermachen von dem, was man so hat, als wirklich da ist. Zum Beispiel ist es eine Gefahr für einen Leiter, mit Zahlen zu übertreiben. So und so viele wurden geheilt, so viele haben sich bekehrt, so viele sind in meiner Gemeinde. Ich kenne liebe Männer Gottes, wenn die mir die Zahlen sagen über ihre Gemeinde, weiß ich, das muss ich durch zwei teilen, dann habe ich ungefähr so die wirkliche Größe ihrer Gemeinde. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, je mehr wir der Offenbarung der vollen Kraft Gottes entgegengehen, umso mehr erwartet der Herr, dass wir wirklich Acht geben und dass wir uns reinigen. Und viele Dinge, die heute noch gerade so durchgehen und wo es so aussieht, als wenn Gott ein Auge zumacht, werden in baldiger Zukunft nicht mehr funktionieren. Und wir wollen nicht uns an der Vergangenheit messen und sagen, bis jetzt bin ich damit immer durchgekommen. Also wird auch in Zukunft die Gnade Gottes weitherzig genug sein. Gott erwartet Heiligkeit von uns. Und wir sehen schon jetzt, dass manche Dinge aus früheren Zeiten nicht mehr gesegnet und bestätigt werden. Und wir sehen, wie Männer und Frauen Gottes abtreten und fallen, weil sie an dieser Stelle sich nicht ändern wollen. Und lass uns ganz eng an Gottes Maßstab sein und sagen, ich möchte die volle Salbung haben, die volle Bestätigung Gottes. Und ich widerstehe der fleischlichen Ungeduld, mir selber zu helfen und mich selber nach vorne zu bringen. Und deswegen lasse ich Übertreibung oder Manipulation, Menschen zu bedrohen und einzuschüchtern. Ich hatte eine große Konfrontation mit einem bekannten christlichen Verleger, der mich unter Druck setzen wollte und mich zwingen wollte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und es wurden solche unglaublichen Töne in diesem Gespräch angeschlagen, dass ich meinen Ohren nicht traute. Das waren eiskalte Geschäftsmethoden. Das waren Methoden, wie sie in der Welt im Geschäft üblich sind. Und ich muss für diesen Mann beten, weil ich weiß, wenn er sich nicht ändert, er wird fallen oder er wird tief fallen. Wir können nicht mit den Methoden der Welt versuchen, im Reich Gottes etwas zu tun. Auch nicht Bücher oder andere Dinge zu verkaufen. Oder die Versuchung, um persönlicher, materieller Vorteile willen, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tun würde. Es gibt Christen, die wollen geistlichen Leitern große Spenden geben, aber dafür wollen sie etwas haben. Sie möchten quasi mittels dieser Spende einen Ehrenplatz bekommen. Und möchten eine besondere Nähe und Freundschaft haben zu dem geistlichen Leiter. Und wenn der Leiter nicht aufpasst und auf so etwas eingeht, weil er sagt, oh, das Geld brauche ich gerade, ich habe gerade für diese Summe gebetet und das brauche ich jetzt für Projekte. Wenn er sich darauf einlässt, wird er ein Sklave sein dieser Menschen. Und sein Dienst wird leiden. Wir dürfen niemals uns abhängig machen von Menschen in dieser Weise. Jede Gabe, die mit Bedingungen verbunden ist, persönlicher Art. Natürlich gibt es zweckgebundene Spenden. Und wenn wir gesegnet sein wollen, werden wir sie genau so verwenden, wie der Spender das möchte und wie wir ihm das auch zugestanden haben. Aber ich rede jetzt von Bedingungen, die der Spender stellt, die seine Person betreffen. Er möchte Zeit mit uns verbringen, er möchte irgendwie in unserer Nähe sein, er möchte vor anderen gelten als unser Freund. Wenn wir den Segen Gottes haben wollen, wir werden so etwas von uns weisen. Ein Mann Gottes, eine Frau Gottes ist nicht käuflich. Ganz gleich, wie viele Nullen auf dem Scheck sind. Amen. Wir wollen Gott gefallen und nicht Menschen. Ich habe von einem Pastor gehört, den ich sehr, sehr mutig fand. Ein berühmter Mann Gottes rief ihn an und sagte, dein Land ist arm und wir wollen Hilfe bringen. Humanitäre Hilfe in einem großen Ausmaß. Oh, sagt der einheimische Pastor, das ist gut, komm, bring Hilfe, wir brauchen. Und dann sagt der Helfer, ja, und mit dieser Hilfe zusammen wollen wir gerne ein Pastorenseminar machen. Ja, prima, wir brauchen Hilfe auch für die Pastoren. Kommt, macht ein Seminar für die Pastoren. Ja, sagt der Helfer, auf dem Pastorenseminar wird Bruder XY sprechen. Der einen sehr zweifelhaften, kontroversen Dienst hat. Und der einheimische Pastor sagt, nein, das möchte ich nicht. Fleisch möchte sagen, oh, du kannst es trotzdem nehmen, du musst dich ja von diesen Leuten nicht abhängig machen. Aber pass auf, lass dich nicht kaufen. Du kommst in die Fänge des Teufels. Und es wird sich eine Schlinge um deinen Hals legen. Lass uns aufpassen. Auch die Versuchung, Gelder zu veruntreuen, verkehrt zu verwenden, Mancher Pastor ist in Versuchung, da kommt der große Gastsprecher und er hat einen starken Dienst und der Pastor sagt, heute werden wir ein Opfer sammeln für unseren Gastsprecher. Und weil er einen wirklichen guten Dienst hat, geben die Leute gerne und reichlich. Und hinterher zählt der Pastor das Geld und es ist so viel. Und er sagt, das ist eigentlich zu viel. Wir brauchen dringend eine neue Heizung. Oder dies oder jenes unbedingt muss für die Gemeinde gekauft werden. Wenn ich hier ein Drittel abnehme, hat er immer noch mehr als genug. Wenn der Gemeinde gesagt wurde, dieses Geld wird für diesen Bruder verwandt bis auf den letzten Pfennig, dann kann man hinter den Kulissen irgendwo im Hinterzimmer mit dem Kassierer etwas arrangieren und den Gastsprecher betrügen. Die Gemeinde wird es nicht wissen, der Gastsprecher wird es nicht wissen. Aber der Segen Gottes wird von dieser Gemeinde gehen. Und es werden schreckliche Probleme sich einstellen. Weil wir aus dem Schutz Gottes uns bewegt haben, aus der Furcht des Herrn herausgegangen sind. Und es werden solche Angriffe kommen, die man nicht abwehren kann. Gott schaut, was wir tun mit den Geldern. Und wir sind verantwortlich vor ihm. Und es gibt einen viel größeren Zusammenhang zwischen Treue in Geldangelegenheiten und der Salbung des Heiligen Geistes, als man so oftmals denken möchte. Also seien wir weise und sind total klar und sauber. Wenn man so anschaut, vom Worte Gottes her und auch aus der Erfahrung, wo Menschen Leiter gefallen sind, dann sind es eigentlich nur ganz wenige Bereiche, die aber immer wieder vorkommen. Geld, Macht und Ehre und Sexualität. Das sind die drei Bereiche, wo die Angriffe und wo die Versuchung kommt und wo wir stark sein müssen als Leiter. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, ich werde total klar sein in diesen Bereichen. Und das fängt schon ganz im Kleinen an. Die einzige Möglichkeit, Versuchungen zu widerstehen, ist sie völlig abzuwehren. Und da, wo wenig auf dem Spiel steht, schon hundertprozentig sauber zu sein. Sagen wir, du bist ein Hauskreisleiter und für irgendwelche Dinge wird dir eine kleine Kasse anvertraut. Ich sage dir jetzt, was passieren wird. Du hast diese Kasse und auf einmal im Privaten kommt etwas dazwischen und dir mangelt es an Geld. Und das ist die Testsituation. Und du sagst, oh, kein Problem, ich nehme ein bisschen Geld aus der Gemeindekasse und beim nächsten Gehalt werde ich das wieder erstatten. Und die Kasse stimmt, alles in Ordnung. Pass auf, was du da tust. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, wenn wirklich es einmal brenzlig ist, sich bei jemandem Geld zu leihen. Aber dann sollten wir unseren geistig Verantwortlichen mit einbeziehen und sagen, schau, so ist die Situation. Können wir das so machen? Und dann muss das schriftlich gemacht werden und muss festgehalten werden. Und dann muss es auch in Ordnung gebracht werden. Sonst kommen wir in Probleme. Ich habe das gesehen in der Seelsorge. Menschen haben dann so aus der Kasse sich bedient, haben das wieder erstattet, das nächste Mal wieder und das wurde zu einer Gewohnheit. Und sie haben das nicht aufgeschrieben, wie viel sie genommen haben. Und irgendwann haben sie nicht mehr durchgeblickt. Und dann ist man in Probleme. Und wenn wir im Kleinen nicht treu sind, sagt das Wort Gottes, wir werden nicht über Meer gesetzt und keine Chance haben, dort uns zu beweisen. Die Testsituation ist in den kleinen, harmlosen Dingen, denen wir keine große geistliche Bedeutung beimessen. Aber da schaut der Herr in das Verborgene, was wir da tun. Und da entscheidet sich, ob wir aufsteigen, ob wir mehr Autorität und mehr Einfluss bekommen oder nicht. Und wir brauchen einen Maßstab, wie wir uns verhalten. Die Welt lebt nach einer sogenannten Situationsethik. Das heißt, ob eine Sache richtig oder falsch ist, das hängt immer von der Situation ab. Aber nach dem Wort Gottes ist es ganz anders. Wir haben einen Standard, der ist immer gleich. Und wir haben kein Recht, an diesem Standard uns zu vergreifen und ihn herabzustufen. Und wir sind gut beraten, eine Entscheidung zu treffen, in diesen Bereichen total klar zu sein. Das betrifft auch den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Gott möchte, dass wir klar sind, dass wir eindeutig sind. Dass wir nicht irgendwie zweideutig sind und man unser Verhalten missverstehen kann. Wenn ich abends nach dem Ende des Gottesdienstes noch ein seelsorgerliches Gespräch habe mit einer Schwester, und die meisten oder alle aus der Gemeinde sind schon weg. Ich mache das nur, wenn ich eine Schwester meines Vertrauens mit dabei habe. Ich würde nicht so etwas tun, nachts alleine im Büro sitzen mit einer Schwester, die ich nicht kenne, und dann Seelsorge betreiben. Das sind die Situationen, wo du in Versuchung kommst. Und die Bibel redet davon, den Ort der Versuchung zu fliehen und zu meiden und nicht dorthin zu eilen. Und vielleicht denken andere, du bist zu vorsichtig oder du bist da irgendwie ängstlich. Lass sie reden, was sie wollen. Du bist nicht ängstlich, sondern du bist einfach klar und durchsichtig und transparent. Und es wird dir nie schaden, klar genug zu sein. Und so gibt es verfängliche Situationen, denen wir einfach aus dem Weg gehen können. Und Gott wird uns Weisheit in all diesen Dingen geben. In Sprüche 2 heißt es, Besonnenheit wacht über uns. Besonnenheit bedeutet, dass wir in jeder Situation uns der Folgen unseres Handelns bewusst sind. Dass wir nicht von irgendwelchen Gefühlsstürmen da hinweggefegt werden, sondern wir wissen, das ist gut und das ist nicht gut. Das ist gefährlich und das ist gut. Und wir wissen, wenn ich diese Schritte tue, das wird zum Segen und das wird zum Fluch werden. Die Besonnenheit wacht über uns. Und zwar unter der Bedingung, dass wir demütig sind, sprich belehrbar sind. Und dass wir fleißigen Umgang haben mit Gottes Wort. Und so werden wir diesen Versuchungen, die der Feind bringt gegen uns, widerstehen können. Und jeder geistliche Leiter wird in diesen Bereichen versucht werden. Und Gott möchte sehen, dass wir dort das anwenden, was wir gelernt haben. Und dass wir durch seine Macht stark sind, klar sind, eindeutig sind und den Anfängen wehren. Bevor ein Mann Gottes fällt durch Ehebruch, gibt es eine Zeit, wo er sich dieser Sünde nähert. Wo er nicht mehr offen ist gegenüber seinen Brüdern. Wo er ihnen etwas vorspielt. Wo er in seinen Gedanken anfängt, Gedanken zuzulassen und die geheime Lust zu genießen von Dingen, die nicht gut sind. Niemand ist in einer Situation wirklich total klar und Gott ergeben. Und im nächsten Augenblick wacht er auf im Bett neben sich jemand, mit dem er nicht verheiratet ist. Dazwischen gibt es einen Abstieg zur Sünde. Und das fängt in unserem Herzen an, in unseren Gedanken, in unserer Fantasie. Und wenn wir dort klar sind und rein sind, dann werden wir immer die Kraft haben, diesen verfänglichen, gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen. Aber wenn wir spielen mit der Sünde, wenn wir herausfinden, wie weit können wir doch der Sünde uns nähern, um aber trotzdem noch den Segen Gottes zu haben. Ja? Wie dicht kann ich am Abgrund laufen? Irgendwann verlieren wir die Kontrolle. Und das ist, was passiert ist mit Männern und Frauen Gottes, die gefallen sind. Und wir wollen keinen Leiter, der gefallen ist, verurteilen. Es gibt die Gnade der Vergebung und es gibt auch die Gnade der Wiederherstellung. Was bei weitem nicht dasselbe ist. Wenn wir uns erlauben, oder wenn ein geistlicher Leiter in Ehebruch geht, dann hat er seinen Dienst total zerstört. Und auch wenn es Versöhnung gibt in der Ehe, er wird Jahre brauchen, um, wenn überhaupt, diese Position der Autorität und der Verantwortung wieder zu erlangen. Vergebung ist eine Sache. Aber Wiedereinsetzung in einen Dienst, den wir leichtfertig verspielt haben, ist eine andere Sache. So lasst uns nicht herausfinden, wie viel von der Sünde können wir uns erlauben, um doch noch bei dem Weg zu bleiben, den Gott uns gegeben hat. Und lasst uns ausstrecken danach, dass wir Besonnenheit haben. Und dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes haben, der uns warnen kann. Und wir sind geschützt und Gott wird mit uns sein. Und wir werden uns bewahren vor diesen Versuchungen. Wie viele Minuten habe ich noch? Gut. Dann schlage ich vor, dass wir hier jetzt eine Pause machen. Sonst würde ich so in so ein neues Thema reingehen. Wir machen einfach hier eine Pause. Warum nicht? Wir müssen nicht 58 Minuten machen. Na? Das wäre mir lieber. Dann können wir dann so mit vollen Segeln dann den neuen... Und dann machen wir dann eine Stunde 10 Minuten dann im zweiten Gang. Na? Dann verlieren wollen wir dir ja nicht die Zeit. Und wessen U-Bahn fährt, der muss eben halt gehen, ja? dieser Dienst ist nicht gesund und den möchte ich nicht haben. Und da sagt der Helfer, dann bekommst du auch keine Hilfe. Und der Mann Gottes hat gesagt, dann bleib mit deiner Hilfe, wo du willst. Ja. Und ich habe eine große Hochachtung vor diesem einheimischen Pastor. Weil er sich nicht hat kaufen lassen. Und es ist eine solche Gefahr, mit materieller Hilfe, mit Geld sich kaufen zu lassen. Das ist nicht so sehr in Deutschland, aber in Ländern Osteuropas oder in Afrika oder so, wo große Not ist. Und das Fleisch möchte sagen, oh, du kannst es trotzdem nehmen, du musst dich ja von diesen Leuten nicht abhängig machen. Aber pass auf, lass dich nicht kaufen. Du kommst in die Fänge des Teufels. Und es wird sich eine Schlinge um deinen Hals legen. Lass uns aufpassen. Auch die Versuchung, Gelder zu veruntreuen, verkehrt zu verwenden. Mancher Pastor ist in Versuchung, da kommt der große Gastsprecher und er hat einen starken Dienst. Und der Pastor sagt, heute werden wir ein Opfer sammeln für unseren Gastsprecher. Und weil er einen wirklichen guten Dienst hat, geben die Leute gerne und reichlich. Und hinterher zählt der Pastor das Geld und es ist so viel. Und er sagt, das ist eigentlich zu viel. Wir brauchen dringend eine neue Heizung. Oder dies oder jenes unbedingt muss für die Gemeinde gekauft werden. Wenn ich hier ein Drittel abnehme, hat er immer noch mehr als genug. Wenn der Gemeinde gesagt wurde, dieses Geld wird für diesen Bruder verwandt bis auf den letzten Pfennig, dann kann man hinter den Kulissen irgendwo im Hinterzimmer mit dem Kassierer etwas arrangieren und den Gastsprecher betrügen. Die Gemeinde wird es nicht wissen, der Gastsprecher wird es nicht wissen. Aber der Segen Gottes wird von dieser Gemeinde gehen. Und es werden schreckliche Probleme sich einstellen. Weil wir aus dem Schutz Gottes uns bewegt haben, aus der Furcht des Herrn herausgegangen sind. Und es werden solche Angriffe kommen, die man nicht abwehren kann. Gott schaut, was wir tun mit den Geldern. Und wir sind verantwortlich vor ihm. Und es gibt einen viel größeren Zusammenhang zwischen Treue in Geldangelegenheiten und der Salbung des Heiligen Geistes, als man so oftmals denken möchte. Also seien wir weise und sind total klar und sauber. Wenn man so anschaut, vom Worte Gottes her und auch aus der Erfahrung, wo Menschen Leiter gefallen sind, dann sind es eigentlich nur ganz wenige Bereiche, die aber immer wieder vorkommen. Geld, Macht und Ehre und Sexualität. Das sind die drei Bereiche, wo die Angriffe und wo die Versuchung kommt und wo wir stark sein müssen als Leiter. Und wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich werde total klar sein in diesen Bereichen. Und das fängt schon ganz im Kleinen an. Die einzige Möglichkeit, Versuchungen zu widerstehen, ist sie völlig abzuwehren. Und da, wo wenig auf dem Spiel steht, schon hundertprozentig sauber zu sein. Sagen wir, du bist ein Hauskreisleiter und für irgendwelche Dinge wird dir eine kleine Kasse anvertraut. Ich sage dir jetzt, was passieren wird. Du hast diese Kasse und auf einmal im Privaten kommt etwas dazwischen und dir mangelt es an Geld. Und das ist die Testsituation. Und du sagst auch, kein Problem, ich nehme ein bisschen Geld aus der Gemeindekasse und beim nächsten Gehalt werde ich das wieder erstatten. Und die Kasse stimmt, alles in Ordnung. Pass auf, was du da tust. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, wenn wirklich es einmal brenzlig ist, sich bei jemandem Geld zu leihen. Aber dann sollten wir unseren geistig Verantwortlichen mit einbeziehen und sagen, schau, so ist die Situation. Können wir das so machen? Und dann muss das schriftlich gemacht werden. Und muss festgehalten werden. Und dann muss es auch in Ordnung gebracht werden. Sonst kommen wir in Probleme. Ich habe das gesehen in der Seelsorge. Menschen haben dann so aus der Kasse sich bedient, haben das wieder erstattet, das nächste Mal wieder, und das wurde zu einer Gewohnheit. Und sie haben das nicht aufgeschrieben, wie viel sie genommen haben. Und irgendwann haben sie nicht mehr durchgeblickt. Und dann ist man in Probleme. Und wenn wir im Kleinen nicht treu sind, sagt das Wort Gottes, wir werden nicht über Meer gesetzt und keine Chance haben, dort uns zu beweisen. Die Testsituation ist in den kleinen, harmlosen Dingen, denen wir keine große geistliche Bedeutung beimessen. Aber da schaut der Herr in das Verborgene, was wir da tun. Und da entscheidet sich, ob wir aufsteigen, ob wir mehr Autorität und mehr Einfluss bekommen oder nicht. Und wir brauchen einen Maßstab, wie wir uns verhalten. Die Welt lebt nach einer sogenannten Situationsethik. Das heißt, ob eine Sache richtig oder falsch ist, das hängt immer von der Situation ab. Aber nach dem Worte Gottes ist es ganz anders. Wir haben einen Standard, der ist immer gleich. Und wir haben kein Recht, an diesem Standard uns zu vergreifen und ihn herabzustufen. Und wir sind gut beraten, eine Entscheidung zu treffen, in diesen Bereichen total klar zu sein. Das betrifft auch den Umgang mit dem anderen Geschlecht. Gott möchte, dass wir klar sind, dass wir eindeutig sind. Dass wir nicht irgendwie zweideutig sind und man unser Verhalten missverstehen kann. Wenn ich abends nach dem Ende des Gottesdienstes noch ein seelsorgliches Gespräch habe mit einer Schwester, und die meisten oder alle aus der Gemeinde sind schon weg. Ich mache das nur, wenn ich eine Schwester meines Vertrauens mit dabei habe. Ich würde nicht so etwas tun, nachts alleine im Büro sitzen mit einer Schwester, die ich nicht kenne, und dann Seelsorge betreiben. Das sind die Situationen, wo du in Versuchung kommst. Und die Bibel redet davon, den Ort der Versuchung zu fliehen und zu meiden und nicht dorthin zu eilen. Und vielleicht denken andere, du bist zu vorsichtig oder du bist da irgendwie ängstlich. Lass sie reden, was sie wollen. Du bist nicht ängstlich, sondern du bist einfach klar und durchsichtig und transparent. Und es wird dir nie schaden, klar genug zu sein. Und so gibt es verfängliche Situationen, denen wir einfach aus dem Weg gehen können. Und Gott wird uns Weisheit in all diesen Dingen geben. In Sprüche 2 heißt es, Besonnenheit wacht über uns. Besonnenheit bedeutet, dass wir in jeder Situation uns der Folgen unseres Handelns bewusst sind. Dass wir nicht von irgendwelchen Gefühlsstürmen da hinweggefegt werden, sondern wir wissen, das ist gut und das ist nicht gut. Das ist gefährlich und das ist gut. Und wir wissen, wenn ich diese Schritte tue, das wird zum Segen und das wird zum Fluch werden. Die Besonnenheit wacht über uns. Und zwar unter der Bedingung, dass wir demütig sind, sprich belehrbar sind. Und dass wir fleißigen Umgang haben mit Gottes Wort. Und so werden wir diesen Versuchungen, die der Feind bringt gegen uns, widerstehen können. Und jeder geistliche Leiter wird in diesen Bereichen versucht werden. Und Gott möchte sehen, dass wir dort das anwenden, was wir gelernt haben. Und dass wir durch seine Macht stark sind, klar sind, eindeutig sind und den Anfängen wehren. Bevor ein Mann Gottes fällt durch Ehebruch, gibt es eine Zeit, wo er sich dieser Sünde nähert. Wo er nicht mehr offen ist gegenüber seinen Brüdern. Wo er ihnen etwas vorspielt. Wo er in seinen Gedanken anfängt, Gedanken zuzulassen und die geheime Lust zu genießen von Dingen, die nicht gut sind. Niemand ist in einer Situation wirklich total klar und Gott ergeben. Und im nächsten Augenblick wacht er auf im Bett neben sich jemand, mit dem er nicht verheiratet ist. Dazwischen gibt es einen Abstieg zur Sünde. Und das fängt in unserem Herzen an, in unseren Gedanken, in unserer Fantasie. Und wenn wir dort klar sind und rein sind, dann werden wir immer die Kraft haben, diesen verfänglichen, gefährlichen Situationen aus dem Weg zu gehen. Aber wenn wir spielen mit der Sünde, wenn wir herausfinden, wie weit können wir doch der Sünde uns nähern, um aber trotzdem noch den Segen Gottes zu haben. Ja? Wie dicht kann ich am Abgrund laufen? Irgendwann verlieren wir die Kontrolle. Und das ist, was passiert ist mit Männern und Frauen Gottes, die gefallen sind. Und wir wollen keinen Leiter, der gefallen ist, verurteilen. Es gibt die Gnade der Vergebung und es gibt auch die Gnade der Wiederherstellung. Was bei weitem nicht dasselbe ist. Wenn wir uns erlauben, oder wenn ein geistlicher Leiter in Ehebruch geht, dann hat er seinen Dienst total zerstört. Und auch wenn es Versöhnung gibt in der Ehe, er wird Jahre brauchen, um, wenn überhaupt, diese Position der Autorität und der Verantwortung wieder zu erlangen. Vergebung ist eine Sache, aber Wiedereinsetzung in einen Dienst, den wir leichtfertig verspielt haben, ist eine andere Sache. So lasst uns nicht herausfinden, wie viel von der Sünde können wir uns erlauben, um doch noch bei dem Weg zu bleiben, den Gott uns gegeben hat. Und lasst uns ausstrecken danach, dass wir Besonnenheit haben. Und dass wir die Gegenwart des Heiligen Geistes haben, der uns warnen kann. Und wir sind geschützt und Gott wird mit uns sein. Und wir werden uns bewahren vor diesen Versuchungen. Wie viele Minuten habe ich noch? Gut. Dann schlage ich vor, dass wir hier jetzt eine Pause machen. Sonst würde ich so in so ein neues Thema reingehen. Wir machen einfach hier eine Pause. Warum nicht? Wir müssen nicht 58 Minuten machen. Ne? Das wäre mir lieber. Dann können wir dann so mit vollen Segeln dann den neuen. Und dann machen wir dann eine Stunde 10 Minuten dann im zweiten Gang. Ne? Dann verlieren wollen wir ja nicht die Zeit. Und wessen U-Bahn fährt, der muss eben halt gehen, ja.